Herzlich willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
Schönen guten Tag. Ich habe heute den Lukas Ulmer und den Moritz Vogel hier in meinem Büro sitzen. Und wir wollen uns unterhalten über ein Projekt, was Sie im Rahmen der Vorlesung Mathematical Modeling and Simulation im Wintersemester 23/24 angefertigt haben, wo Sie sich damit auseinandergesetzt haben, welche Möglichkeiten es gibt, faire Malmodelle zu entwickeln und welche Erkenntnisse dabei kommen. Da die Studierenden sich in der Vorlesungsreihe diese Projekte zwar auswählen müssen, aber das Thema frei wählen können, ist natürlich meine erste Frage, vielleicht an Sie, Herr Vogel. Was hat Sie an dem Thema so interessiert, dass Sie Lust hatten, sich damit mal ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen?
Ja, also für mich war das Thema spannend, weil Wahlen ja Sachen sind, die man oft sieht, wo man selber mitmacht und die man oft erlebt, aber mit denen ich mich irgendwie noch nie genauer auseinandergesetzt habe. Und ich wollte einfach mal schauen, als ich das Thema dann gelesen habe und gesehen habe, dass das mit eine Möglichkeit war, was passiert denn da drin jetzt genau? Wie funktionieren Wahlen?
Ja, hätten Sie vielleicht noch was dazu ergänzen wollen?
Ja, vor allem, wenn man sich dann überlegt, man kann ja alles als Wahlen modellieren, alle Entscheidungen, egal jetzt im Freundeskreis für irgendwelche Entscheidungen. Das lässt sich immer auf eine Wahl zurückführen und vor allem da, was man da beachten kann oder wie da mal eigentlich so eine Entscheidungstreffung stattfindet. Das war dann eigentlich ganz interessant, wie man da das unterschiedlich angehen kann.
Ja, dann geben Sie mir gleich das Stichwort, wie kann man das denn angehen? Also was ist sozusagen die Bausteine des mathematischen Modells?
Es ist erstmal die Frage, wie man überhaupt oder was man überhaupt modellieren möchte. Hat man irgendwie, wie viele Kandidaten hat man, wie viele Wähler hat man? Gut, die Wähler stehen ja meistens fest oder wenn es jetzt darum geht, irgendwie ein Hobby oder eine Aktion zu entscheiden, hat man einfach eine gewisse Anzahl an Entscheidungen oder in unserem Fall, so haben wir es dann modelliert, einfach eine Anzahl an Kandidaten. Und dann gibt es unterschiedliche Varianten. Da haben wir zum Beispiel die paarweisen Vergleiche. Die hat sich der Vogel, glaube ich, genauer angeschaut oder hat sich der Vogel genauer angeschaut und ich hatte hauptsächlich die Scoring-Protokolle. Das kennt irgendwie jeder so klassisch, das irgendwie so Punktesysteme, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich habe mehrere Auswahlmöglichkeiten und ich sage halt, dem beliebtesten gebe ich Anzahl x Punkte und dann stufe ich das in irgendeiner Form ab. Das fühlt sich ja intuitiv erstmal an, wie wenn das eigentlich ganz gut funktionieren könnte. Aber das ist halt nur eine Möglichkeit, wie man das jetzt angehen könnte, um jetzt eine Entscheidung zu finden. Beziehungsweise das haben wir auch gesehen, dass es nicht garantiert, dass man da auch wirklich einen Gewinner findet oder auch einen eindeutigen Gewinner, der überhaupt feststehen muss. Durch so eine Wahl.
Ich meine, dass man keinen eindeutigen Gewinner feststellt, würde ja bedeuten, dass wenn man dann diese ganzen Scoring-Punkte zusammenzählt und nach dem derjenigen oder demjenigen guckt mit der höchsten Zahl, dass es dann mindestens zwei gibt, die das erzielt haben. Und dann könnte man sich halt überlegen, wie man dann eine Stichwahl vielleicht macht oder ob man dann irgendwelche sekundäre Kriterien ranzieht, um dann doch noch irgendwie, was weiß ich, da könnte man sowas machen wie, der hat die meisten, die ihm die volle Punktzahl gegeben haben oder irgendwie sowas. Und dann, weil man kann ja nur einen als Gewinner immer festlegen, das gehört nun mal zur Wahl dazu. Aber was ist sozusagen, ist das das einzige Problem, dass man sich eventuell überlegen muss, dass man nochmal so eine zweite Stufe macht, weil es sich nicht als eindeutige, also sozusagen der Höchstplatzierte nicht der Beste ist? Nicht nur einer ist, sorry.
Nee, also da kommt man sehr schnell hin, dass man halt durch eine einfache Wahlmodellierung halt nicht direkt einen Gewinner hat. Hm. Und dann ist halt klassische Lösung oder halt auch in den echten Wahlen, wie man es irgendwie kennt von Bundestagswahl, dass es da halt irgendwelche mehrstufigen Systeme gibt, um dann die Gewinnerentwicklung zu garantieren. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, Gewinnerbestimmung, also dass es auch wirklich definitiv einen Gewinner gibt. Deswegen werden die halt einfach oft kombiniert, dass man einfach sagt, wenn es in dem einen Modell keinen Gewinner gibt, dann greift man auf ein anderes Modell zurück, wo es einen garantierten Gewinner gibt, zum Beispiel durch solche Stichwahlsysteme, wo es dann auch einfach so genannter Tiebreaker gibt, also wo dann festgelegt wird, wer von beiden gewinnt, wenn es einen Unentschieden gibt.
Hm. Dann könnten Sie vielleicht mal was erzählen über dieses paarweise Vergleichen, wie man, also ist natürlich ein bisschen was schon im Namen, aber das vielleicht ein bisschen mathematisch präziser zu formulieren.
Ja, genau. Also wir haben uns konkret Wahlsysteme angeschaut, wo von jedem Wähler die Stimme als ganze Liste abgegeben wird. Die meisten denken jetzt bei Wahlen vermutlich an zum Beispiel die Bundestagswahl, wo man nur einen Favoritenkandidaten auswählt. Aber in unserem System muss jeder Wähler eine Ordnung über alle zur Verfügung stehenden Kandidaten abgeben. Und beim paarweisen Vergleichen schaut man sich dann für zwei dieser Kandidaten an, wie die gegeneinander abschneiden, und zwar über alle Wähler betrachtet. Also man nimmt dann jeden Wähler und guckt, welchen der beiden Kandidaten bevorzugt der Wähler. Und dafür führt man dann quasi Strichliste und am Ende weiß man dann, okay, Kandidat wird von 5 Leuten bevorzugt und Kandidat B von 3 Leuten. Und dann hat man eben einen paarweisen Vergleich. Und jetzt macht man diese Vergleiche zwischen allen Paaren an Kandidaten, die man bilden kann. Und mit diesen Vergleichsergebnissen kann man dann auch wieder auf verschiedenste Weisen eine Auswertung machen.
Ja, was wären denn so Kriterien, die man sich sozusagen mathematisch ein bisschen präziser gefasst und dann auch zurückgebunden an die Alltagserfahrungswelt stellen würde, damit man das die Aussage treffen würde, das ist eine faire Wahl?
Die Antwort ist gar nicht so einfach.
Danke.
Da hatten wir auch als Quelle, da gibt es einfach sehr, sehr viele Kriterien, so ganz natürliche, wie irgendwie so die Nicht-Diktatorheit. Also dass halt nicht der Gewinner der Wahl durch einen Wähler bestimmt wird. Das fühlt sich eigentlich ganz natürlich an. Denkt man ja, dass mehrere oder jede Wahl, die in der Form fair sein soll, diese Wahleigenschaft erfüllen sollte. Aber von solchen Eigenschaften gibt es halt sehr, sehr viele. Wir haben da einige aufgezählt. Unter anderem auch einfach die Unabhängigkeit von Alternativen. Also wenn man sagt, ich habe jetzt zwei Kandidaten, Kandidat A und B, und A wird vor B in der Wahl einsortiert und ich füge einen dritten Kandidaten zu, einen Kandidat C, dann sollte zwischen A und B halt einfach das Verhältnis immer noch gleich sein. Also wenn ich jetzt C einfüge, sollte jetzt nicht plötzlich B vor A stehen, bloß weil ich C, egal ob ich den jetzt in der Mitte oder davor einsortiere. Und so sind es sehr viele Eigenschaften, die zum Beginn oder die zum Teil sehr, sehr einfach sind, aber wo man dann auch irgendwann feststellt, dass man eigentlich gar nicht so viele von den Eigenschaften erfüllen kann, zeitgleich. Das war so eigentlich, denke ich, mit der größte Aha-Effekt, den man eigentlich so hatte oder den wir hatten, wie wir uns damit beschäftigt hatten, wo wir festgestellt haben, das ist irgendwie unbefriedigend. Und es waren oder ab 3 Eigenschaften, wenn man die richtig miteinander kombiniert, sind die nicht mehr zu erfüllen. Das war dann dieser Satz von Arrow, der da, glaube ich, schon sehr früh bewiesen hat, dass es eigentlich keine Wahl erfüllen kann. Und das ist, wenn man sich so überlegt, eigentlich sehr, sehr unzufriedenstellend.
Ja. Zumal man ja als Bauchgefühl hat, so schwer kann das nicht sein.
Wer wird ja denken, das sind ja alles natürliche Forderungen, so ja, dass jetzt irgendwie die Wahl fair ist und wenn ich jetzt so Kandidaten irgendwie sortiere, dass dann so Sachen wie ein Diktator da nicht vorkommen sollen. Das fühlt sich ja eigentlich, wenn man denkt so, ja, das ist ja okay, das haben wir ja bei uns. Wir haben ja keinen Diktator, das sollte doch eigentlich möglich sein. Vor allem, wir haben als Beispielwahl eine sehr kleine Wahl modelliert, irgendwie 4 Kandidaten, 4 Wähler. Aber man stellt sogar fest, dass schon ab 3 Kandidaten das teilweise oder nicht mehr erfüllt sein kann.
Das heißt, Sie haben in der Projektarbeit konkrete Beispiele angeführt, die diese Fairness-Kriterien nicht erfüllen.
Ja, also wir haben uns einfach eine kleine Wahl angeschaut oder selbst erzeugt und gesagt, wir suchen uns 4 Wähler, 4 Kandidaten und dann mussten wir natürlich diese Präferenzlisten irgendwie erzeugen, also sagen, wie jeder Wähler abstimmt. Da haben wir schon darauf geachtet, dass wir natürlich nicht jetzt einfach 4-mal die gleiche Wahl haben oder nicht überall ein gleichmäßiges Ergebnis, wo immer Kandidat A sehr weit oben steht und Kandidat D sehr weit unten, schon ein bisschen durchgemischt. Und ich denke, der Hauptfaktor, den wir da festgestellt haben, ist, dass jeder Kandidat schlussendlich in einem Wahlsystem mal gewonnen hat. Und das war schon überraschend.
Also sozusagen, um es nochmal zu präzisieren, das ist dieselben Abgaben von Stimmen führen in unterschiedlichen Systemen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Das ist ja, Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber tatsächlich ist es ja so, dass wenn man sagt, man kann überhaupt keinen Algorithmus definieren, der immer zu einer fairen Wahl führt, ist das ja das eine. Aber wenn man dann wirklich sozusagen immer dieselbe Stimmabgabe auf unterschiedliche Ergebnisse führt in alles Kriterien, Katalogen, die erstmal vernünftig klingen, ja, wenn man absurde formuliert, ist es klar, aber vernünftig klingende Kriterienkataloge, dann ist das schon ein bisschen, ein tiefgreifendes Erkenntnis, die man so nicht erwartet hätte, würde ich sagen.
Ja, es zeigt aber auch die Freiheiten, die eben das Wahlsystem mit sich bringt und worauf man den Fokus legt. Ob man zum Beispiel eben auf die Spitzenposition den Fokus legt oder eben Mehrwert darauf legt, dass die schlechtesten Optionen der Wähler zum Beispiel nicht gewählt werden. Also, dass im Schnitt niemand zu arg unzufrieden wird oder eben Mittelwege zwischen diesen Kriterien und ja.
Ich zumindest hatte erwartet, wenn man sich mehrere Wahlsysteme anschaut, okay, dass jetzt nicht bei allen Wahlsystemen der gleiche Sieger hervorkommt, Das hatte ich irgendwie erwartet oder das war auch von vornherein irgendwie klar oder zumindest bei einer Wahl von vier Kandidaten mit vier Wählern. Aber dass es wirklich so sehr durchmischt war, also dass wir nicht irgendwie eine Tendenz hatten mit Kandidat A oder B, sondern wirklich alle, jeder mal gewonnen hat und auch die Anzahl an also in jedem Wahlsystem, wie oft jeder Kandidat mal gewonnen hat, dass es so fast gleichmäßig verteilt war. Unter den ersten drei, glaube ich, Kandidaten war es schlussendlich. Das war dann doch irgendwie überraschend.
Zumal man ja auch so ein bisschen das Gefühl hat, es würde ausreichen, wenn man einfach möglichst viele Informationen in das Wahlsystem reinnehmen kann. Dass man das dann, was weiß ich, wenn dann 60 Millionen wahlberechtigt sind, dass man das dann vielleicht nicht schafft, aber wenigstens theoretisch das schaffen würde. Das funktioniert ja nicht und dann funktioniert auch noch nicht, wenn man eben sich bestimmte Kriterien vorgibt, dass man dann sicher sein kann, dass sozusagen das ein eindeutiges Ergebnis bringt, ne? Also klar, für die konkreten Algorithmen ist es eindeutig, aber sozusagen für Algorithmen, die erstmal ähnlich aussehen und nur sich im Detail unterscheiden, dass es dann trotzdem noch so störanfällig ist im Ergebnis. Also sprich, das funktioniert dann am Ende nur, wenn wirklich das Wahlergebnis relativ eindeutig ist. Und irgendwie leben wir gerade nicht in so Zeiten, wo man das häufig erleben. Also zumindest nicht, wenn es um die politischen Wahlen geht. Ich weiß nicht, in der Mensa ist das vielleicht manchmal anders. Da ist es vielleicht manchmal ein bisschen eindeutiger, wofür sich Leute entscheiden.
Ja, in der Mensa ist es ja punktlich einfacher, wenn man ja für sich entscheidet. Da gibt es immer nur eine Stimme, da gibt es ein eindeutiges Ergebnis, hoffentlich. Aber ja, in der Politik ist es schwierig.
Wollen Sie vielleicht mal sagen, welchen Studiengang Sie belegt haben?
Also ich hab so im Bachelor angefangen, Physik zu studieren und bin erst später zu Technomathematik gewechselt, weil mich einfach der grundlegende Aufbau in der Mathematik so fasziniert hat. Und jetzt studiere ich im Master Mathematik.
Und Sie?
Ich habe zu Beginn angefangen mit Technomathematik, war mir aber unsicher, ob ich Technomathematik oder Mathematik studieren möchte, habe mir das einfach so ein bisschen offen gehalten, das lässt das Modulhandbuch zu, bis zum gewissen Grad und habe mich dann auch erst im vierten Semester entschieden, dass ich Technomathematik studieren möchte mit Nebenfach Physik oder Experimentalphysik dann genauer und bin jetzt auch fertig mit meinem Bachelor und mache jetzt weiter mit dem Master.
Weil die Vorlesung, die wir zusammen jetzt gestaltet haben, die liegt ja im Prinzip im Einstieg vom Master, aber diese Einstieg vom Master-Vorlesungen sind auch alle dafür geeignet, sich im Bachelor noch zu vertiefen, heißt das da immer. Also sozusagen, wenn man die Grundausbildung gemacht hat und man will dann was machen, wo man sich mehr noch interessiert dafür als in der Breite, dann kann man schon Einstiegsvorlesungen vom Master dafür auswählen. Das hat jetzt dazu geführt, dass Sie als Bachelorstudierende da schon noch dabei sind. Wenn ich Sie, also Sie haben ja schon ein bisschen jetzt dadurch, dass Sie erzählt haben, dass Sie sich hin und her entschieden haben, auf alle Fälle mehrere Optionen offen gehabt. Aber wie ist es denn jetzt mit der Vorstellung, die Sie nach dem Abitur gehabt haben, wo Sie sich dann für das Studium entschieden haben, mit dem, wie sich es dann im Studium dargestellt hat? Was sind denn Sachen, wo das eigentlich sich gut erfüllt hat und was sind Sachen, wo Sie am meisten überrascht waren?
Ich muss sagen, ich hatte den Vorteil, dass mein Bruder hier am KIT Physik studiert. Der ist 2 Jahre älter als ich, also ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt. Daher schon zum Teilen der Anspruch oder die Voraussetzung, was Übungsscheine angeht, ähnlich sind. Das heißt, ich wusste grob, auf was ich mich einlasse. Wobei ich, würde ich behaupten würde, dass der Zeitaufwand dann zumindest zu Beginn doch so extrem sein wird und auch mal eigentlich gar kein Gefühl mehr bekommt für den Zeitaufwand. Das war dann doch so rückblickend überraschend. Ich denke, in der Zeit, gerade in den ersten 4 Semestern, da war man sich dem gar nicht so bewusst. Da war man einfach so in dem Strudel, in dem Stress irgendwie eingebunden und ist damit klargekommen. Aber so im Nachhinein war das eigentlich schon mit so das Verblüffendste, dass man da eigentlich mit so viel Arbeitszeit eigentlich doch klargekommen ist im Studium.
Und auch von Ihrer Seite?
Also ich glaube, bei mir war es ähnlich. Ich war schon auf einer MINT-orientierten Schule und für mich stand eigentlich auch schon während der Schullaufbahn fest, dass es in der Richtung weitergehen soll. Aber dann gerade der Sprung von 4 Stunden Mathe oder Physik oder was auch immer in der Woche auf die ganze Woche in einem Gebiet wirklich die ganze Arbeit rein zu investieren, was man dann an mehr Breite, aber auch an mehr Belastung und man hat dann diese Pausen nicht mehr so. Das war schon ein großer Schock am Anfang, aber es bietet auch viel. Also man kann dann auch viel mehr lernen und mitnehmen.
Haben Sie denn jetzt in der Auffächerung des Bachelorstudiums schon eine Stelle gefunden, wo Sie sich im Master drauf vertiefen möchten?
Also für mich hat sich dann in Mathe der Bereich der Numerik herauskristallisiert, der mir besonders Spaß gemacht hat, vor allem, weil man halt oft noch Kontaktpunkte zu anderen Wissenschaften hat und da halt bisschen Praxis einflussen. Das mag ich eigentlich sehr gern, wenn man irgendwann was in der Hand hat und wirklich sehen kann, das wird konkret wo angewendet und das funktioniert.
Ja. Und bei Ihnen?
Ja, ich denke, wir haben uns ja beide für Technomathematik entschieden, wo einfach von vornherein schon der Fokus ein bisschen mehr auf der Numerik liegt, gezwungenermaßen durchs Modulhandbuch. Und das hat mir dann auch einfach die Vorlesung gezeigt. Nicht, dass man jetzt in der Numerik die echten Anwendungen hier schon sieht, aber man sieht überhaupt, wo man es überhaupt anwenden kann. Und das hat man einfach gemerkt, okay, da kann man sich vertiefen, das macht irgendwie Spaß, da hört man mal immer noch eine Vorlesung mehr und dann stellt man einfach fest, ja, da fühlt man sich eigentlich wohl in der Vertiefung.
Mhm. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich jetzt nach dem Projekt die Zeit genommen haben, mal darüber zu sprechen. Und vielleicht kreuzen sich ja die Wege noch im Verlauf Ihres Masterstudiengangs und es gibt eine weitere Gelegenheit, ein Gespräch zu führen.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Vielen Dank.